Meine Damen und Herren, bei unserer Betrachtung der Theologie und Entwicklung Schleiermachers hatten wir uns zuletzt in dem zweiten wichtigen Werk Schleiermachers in dieser Linie zugewandt, nämlich seiner kurzen Darstellung des theologischen Studiums, das er 1811 in Berlin veröffentlicht hat, nachdem er bereits 6 bis 7 Jahre zuvor mit Vorlesungen zu diesem Gebiet begonnen hatte. Die Notwendigkeit einer solchen Klärung des Begriffs der Theologie versuchten wir uns deutlich zu machen aus seinem sehr pointierten, zugespitzten Verständnis von Religion, dem zufolge eine neutrale Betrachtung der Religion schlechterdings am Wesen der Religion und ihrer Wahrheit vorbeigehen müsste. Und zum Zweiten, dass er in der Auseinandersetzung mit dem absoluten Idealismus, dessen Programmschrift Schelling 1803 veröffentlicht hatte und die Schleiermacher 1804 in der jenaischen Literaturzeitung kritisiert hat, dass er also in Auseinandersetzung damit genötigt war, den Anspruch des Idealismus, der idealistischen Philosophie, aus der Idee des Absoluten selbst sowohl das Christentum als auch die Theologie zu konstruieren, zurückweisen musste, um die unableitbare Kontingenz des Gegenstandes der Theologie sicherzustellen, nämlich die Unableitbarkeit der Wirklichkeit des Christentums aus einer wie immer gearteten allgemeinen Vorstellung von Religion überhaupt. Schleiermacher hält mit Penetranz an dem Gedanken fest, dass der Begriff niemals und in keinem Augenblick an die Individualität geschichtlicher Wirklichkeit heranreichen kann, sondern jede Ableitung, jede Deduktion eines Gedankens oder einer Vorstellung aus einem Allgemeinen endet notwendigerweise wiederum in einem Allgemeinen, und es ist eine Erschleichung, wenn die Behauptung aufgestellt wird, man könne aus dem Generellen die Wahrheit eines Individuellen tatsächlich erreichen und treffen. Und das Individuelle ist durch den Begriff und durch den Gedanken nicht zu erreichen, sondern hier kann es am Ende nur den Versuch einer kritischen Koordination des letzterreichbaren Allgemeinen in einer Deduktion und des nur auffindbaren Individuellen geben. Das Letzte, was in der Deduktion erreicht werden kann, dieses unterste Allgemeine, wenn ich so sagen darf, und das, was überhaupt keiner Ableitung zugänglich ist, das Einzelne, das Individuelle und Kontingente, das bedarf am Ende, wenn die Erkenntnis zur Realität gelangen soll, einer kritischen Koordination. Und genau darin, in dieser kritischen Koordination, besteht die Eigentümlichkeit der kritischen Methode, die Schleiermacher als die eigentümliche Methode der Theologie gegen eine konstruktive und spekulative Wissenschaftsauffassung, wie sie im Idealismus vorgetragen worden ist, geltend macht und in seiner kurzen Darstellung zu einer allseitigen Explikation zu bringen sich bemüht. Die Kritik besteht gewissermaßen in dem hin- und hergehenden Vergleich zwischen dem Atomon Eidos, zwischen diesem Allgemeinen, zwischen dieser letzten Idee, die nicht mehr teilbar ist, so hatte es Platon in seinen Spätdialogen dargestellt. Und Schleiermacher ist nun eben nicht nur der Philologe Platons, der seine Dialoge übersetzt hat, sondern Philosoph genug, um die erkenntnistheoretische Tragweite dieses Gedankens zu erkennen und aufzunehmen und auch für seine eigene Philosophie fruchtbar zu machen. Es gibt so etwas wie ein letztes, unteilbares, allgemeines, und dieses ist vom Denken festzuhalten, damit die erinnerungsvolle Wahrnehmung im Vergleich des Gefundenen mit diesem Letztgetroffenen in der Ableitung, in diesem Hin- und Hergehen, in diesem Diskurs zwischen dem letzten Allgemeinen und dem erst Aufgefundenen, um in diesem Diskurs die Zuordnung sicherzustellen, über die hinaus eine engere Verbindung, etwa im Sinne eines Schlusses, nicht mehr möglich ist. Und die Theologie, die auf diese Methode anzuschwören ist, hat ihre Bewährungsprobe
genau in der Korrelation ihres eigentümlichen Gegenstandes, des besonderen Gegenstandes, und dem, was im Rahmen der spekulativen Wissenschaft, also der Philosophie, ausgemittelt werden kann. Denn das war die Ausgangsposition für seine Entwicklung des Theologiebegriffs. Die Theologie entwickelt sich nicht etwa aus dem allgemeinen Wesen der Religion heraus, so als bedürfte die Religion, um zu sein, was sie ist, der Reflexion in der Form der theologischen Begriffsbildung, sondern erst auf einer bestimmten Stufe, auf einer bestimmten historischen Stufe der Entwicklung und Ausbreitung der Religion wird Theologie notwendig. Dann nämlich, wenn das ursprüngliche, der ursprüngliche Zustand der familialen Realisierung verlassen ist und eine neue Stufe der allgemeineren Ausbreitung und Verwirklichung erreicht ist, die Stufe der ekklesialen Darstellung von Religion. Wenn also Religion sich zur Kirche in der geschichtlichen Welt ausgebildet hat, dann wird Theologie notwendig, nämlich mit Bezug auf diejenige Gemeinschaft, die sich selbst definiert durch nichts anderes als durch ihre Beziehung auf Frömmigkeit. Die Kategorie der Gemeinschaft aber ist eine von Grund auf ethische Kategorie und insofern stützt sich die Theologie, wenn immer sie ihre Begriffsbildung beginnt, bereits auf eine zuvor geleistete theoretische Arbeit aus dem Raum der Philosophie. Und zwar der reinen Vernunftphilosophie. Das ist die Vorstellung, die Schleiermacher übernimmt und die er mit dem Idealismus teilt. Philosophie ist reine Vernunftphilosophie und hat ihre beiden großen Hauptgebiete in einer Theorie der Vernunft und einer solchen der Natur. Der Theorie der Vernunft, sofern diese Vernunft tätig und wirksam ist, in Richtung der Natur, naturbildend, naturverändernd ist. Sofern es sich hier um tätige Vernunft, um vernünftige Tätigkeit handelt. Das ist der Bereich der spekulativen Ethik. Und dieser spekulativen Ethik, oder der Ethik aus reinen Vernunftbegriffen, steht gegenüber die Naturphilosophie, in der zur Betrachtung kommt diejenige Wirklichkeit, die sich von sich aus der Vernunft so darbietet, dass die Vernunft Begriffe von dieser Wirklichkeit zu bilden vermag, die die Eigentümlichkeit und die Essenz dieses Wirklichen in sich aufzunehmen in der Lage sind. Das wäre die spekulative Physik. Beide erschöpfen den Raum der materialen Philosophie reiner Vernunftbegriffe. Diese materiale Philosophie hat nur das eine Pendant noch, die formale Philosophie, das ist die Dialektik. Diese Dialektik hat es zu tun mit den allgemeinsten Formen der vernünftigen Auffassung von Wirklichkeit und der Vollziehung vernünftiger Akte durch die Vernunft. Dialektik ist dieses zusammen gewissermaßen, in dem die Regeln der gegenständlichen Begriffsbildung und auch die Prozessregeln des vernünftigen Verfahrens zusammenfassend zur Darstellung kommen. Sie ist etwas weiter gefasst als die formale Logik, umschließt diese formale Logik als Element bei Ihnen. Dieser formalen Seite der Philosophie steht gegenüber die materiale und diese materiale Seite noch einmal unterteilt in spekulative Physik und spekulative Ethik. Und diese spekulative Ethik als die Philosophie der geistigen Tätigkeiten des Menschen ist die Grundwissenschaft, auf die jede Theologie aufruhen muss, wenn sie ihren speziellen, ihren besonderen eigentümlichen Begriff entfalten will. Denn die Kategorie der Gemeinschaft ist in der Theologie von vornherein als eine solche anvisiert, die gekennzeichnet ist dadurch, dass es sich dabei nicht um eine natürliche Gemeinschaft handelt. Es gibt in der Welt, in der Geschichte, nur eine natürliche Gesellschaft der Menschheit und das ist die Familie. Die Theologie beginnt aber gerade dann, wenn es mit der Familie zu Ende ist. Wenn die Familie als Konstitutivum der Religion untergegangen ist und eine neue, übernatürliche und auch unnatürliche Form von Gesellschaft sich ausgebildet hat, nämlich die Kirche, in der natürliche Differenzen keine Rolle mehr spielen. Weder die Differenzen des Geschlechts, noch die Differenzen der Völker oder der Rassen. In diesem Augenblick wird die Theologie relevant. Dann handelt es sich aber bei den Tätigkeiten, aus denen diese Gemeinschaft der Kirche entspringt, notwendigerweise um solche, die nicht naturgesteuert sind, sondern die frei sind, um freie Vernunfttätigkeit. Also muss aus dem Begriff der freien Vernunfttätigkeit das Feld der menschlichen Gemeinschaften entworfen werden, innerhalb dessen auch die Kirche als eine besondere menschliche Gemeinschaft ihren Ort und ihr Unterkommen hat. Und in der Tat erweist sich nun Schleiermacher bei dieser Konstruktion als ein Architekt von einmaliger Begabung, ein Genie geradezu an architektonischer Schönheit beim Entwurf eines philosophischen Systems. Aus den einfachsten Distinktionen trifft er eine außerordentlich gegliederte Mannigfaltigkeit, in der die einzelnen Elemente in ihrer jeweiligen Selbstständigkeit auch zum Leuchten kommen können. Er unterscheidet bei der Vernunfttätigkeit zwei Gegensatzpaare, die er miteinander kreuzend dahin bringt, die verschiedenen Gebiete der Ethik und schließlich auch das höchste Gut, das aus dem Zusammenwirken dieser vier Gebiete entspringt, herzuleiten. Die beiden Gegensatzpaare sind einmal, ich nenne zunächst mal die Begriffe und werde sie erläutern, der Gegensatz von organischer und symbolischer Vernunfttätigkeit. Das erste Gegensatzpaar, organische Vernunfttätigkeit und symbolische Vernunfttätigkeit. Und das zweite Gegensatzpaar, in seiner Terminologie, die individuelle Tätigkeit der Vernunft und die identische Tätigkeit der Vernunft. Bei der ersteren Unterscheidung handelt es sich um eine Differenz, die uns vielleicht geläufiger wird, wenn man sie umschreibt mit den Termini der Darstellung und der Herstellung. Organische Vernunfttätigkeit im Sinne Schleiermachers ist diejenige, wodurch ein handlungsfähiges, vernünftiges Subjekt mittels eines bestimmten Organs, das sich dieses Subjekt angebildet hat, auf die äußere Natur zu wirken in der Lage ist. Durch seine Organe vermag der Mensch auf die Welt außer ihm einzuwirken. Und er ist zugleich das Wesen, das sozusagen Organverlängerung seiner leiblichen Existenz zustande bringt. Und nur so, durch diese Organe hindurch, vermag der Mensch auf die Natur zu wirken. Das heißt organische Vernunfttätigkeit, im Wesentlichen eine herstellende, einwirkende, auf äußere Dinge und Zustände einwirkende Tätigkeit. Im Unterschied zu der symbolischen Tätigkeit, das Symbol ist nicht ein Mittel, um nach außen zu wirken, sondern das Symbol ist vielmehr das Zeichen, das eine bestimmte Einflussnahme der Vernunft auf die Natur, die schon erfolgt ist, bezeichnet und zur Darstellung bringt. Im Symbol wird eine spezifische Form der Synthesis von Vernunft und Natur zur Darstellung gebracht, zur Erscheinung gebracht. Im Symbol leuchtet auf das Miteinander und die Verbundenheit, die gelungene, die geglückte Verbindung von Natur und Geist. Und diese beiden Tätigkeiten sieht Schleiermacher einander gegenübergestellt. Bei der symbolischen Tätigkeit denkt er zweifellos in erster Linie auch an so etwas wie die Tätigkeit des ästhetischen Verhaltens. Die künstlerische Tätigkeit, die mimetische Tätigkeit, ist nicht eine aktiv eindringende, sondern vielmehr eine repräsentierende, eine das Wirkliche, noch einmal gewissermaßen unter einer Verklärung zur Erscheinung bringende Verhalten. Dieses poetisch-ästhetische Verhalten wird also abgedeckt mit dem Begriff des Symbolischen. Diesem Gegensatzpaar gegenüber steht bei ihm das andere Gegensatzpaar von individueller und identischer Tätigkeit. Der Unterschied, auf den es hier bei ihm ankommt, ist der, dass es im einen Falle um Tätigkeiten sich handelt, die den Charakter des Unverwechselbaren, des Einmaligen an sich haben, wie es wiederum in dem Kunstwerk am deutlichsten vielleicht und am sichtbarsten und sinnfälligsten zum Ausdruck kommt. Das Kunstwerk trägt die Unverwechselbare bei aller Allgemeingültigkeit, dass die in ihm liegt, trägt die unverwechselbare, einmalige Handschrift dessen, der es hervorgebracht hat. Und wer einigermaßen in diesem Gelände geübt ist, vermag durchaus, den Künstler eines Werkes zu identifizieren, also den Zusammenhang zwischen dem Individuum, das dieses Werk produziert hat, und diesem sichtbaren Werk herzustellen. Im Unterschied dazu gibt es aber auch Operationen und Werke, die nicht auf die Darstellung der Individualität des Erzeugers Wert legen, sondern geradezu diese Individualität kaschieren und zu überwinden sich bemühen, so dass dieses Werk unabhängig wird von der Person, die es hervorgebracht hat. Und das bedeutet, dass hier Realisierungen stattfinden, die für alle Menschen in gleicher Weise, in identischer Weise brauchbar, hantierbar, rekonstruierbar in Vernunft oder in Wirklichkeit sind. Um diese Identität für alle, dass also gewissermaßen jedes menschliche Subjekt in die Rolle des Subjekts gegenüber diesem Werk antreten kann, insofern identisch, das ist ein eigener Typus von Verhalten und von Handeln und Tun. Und wenn nun diese beiden Gegensatzpaare miteinander kombiniert werden, so ergeben sich, mein Schleiermacher, die großen, und zwar erschöpfenden, vier Gebiete des sittlichen Lebens der Menschheit. Man müsste dann also zusammennehmen, das organisch identische Handeln des Menschen. Das hieße also, dass die Ausbildung von bestimmten Instrumentarien, die von allen Menschen gehandhabt werden können, zum Behuf der Einwirkung auf innere und äußere Verhältnisse. Dieses Gebiet ist das Gebiet, das sittliche Gebiet, wie er sagt, des Verkehrs. Hier, dieses Gebiet des Verkehrs, hier handelt es sich um einen regen Austausch von kommensurablen Größen und Gütern unter den Menschen. Deshalb ist dieses Gebiet des Verkehrs als das Gebiet des organisch identischen Handelns das Gelände der Arbeitsteilung und des Tauschs. Arbeitsteilung und Tausch sind die charakteristischen Elemente für diesen Sektor des sittlichen Lebens. Von diesem organisch identischen ist zu unterscheiden das organisch individuelle, und das heißt, dass hier äußere Realitäten in einer ausschließlichen Zuordnung zu einem Ich stehen. Es gibt Wirklichkeiten, zu denen wir Mein sagen, und Wirklichkeiten, zu denen das Dein zugestanden wird. Und genau um diesen Bereich handelt es sich. Was als das Meinige bezeichnet wird, ist Eigentum. Die Sphäre des organisch-individuellen Handelns ist die Sphäre der Bildung von Eigentum. Wobei an erster Stelle sogar zu nennen ist, der eigene Leib. Dieser Körper ist mein Körper. Insofern ist der eigene Körper das für Schleiermacher der Urtypus von Eigentum überhaupt. Denn alles andere Eigentum, was noch erworben wird in dieser Welt, steht eigentlich nur in der Verlängerung oder im Dienst dieses physischen, dieses materiellen Elementes meiner Existenz. Neben diesen beiden organischen Tätigkeitsfeldern sind noch zwei symbolische Tätigkeitsfelder von ihm festgehalten, nämlich das symbolische Tätigkeitsfeld, welches Identisches produziert. Ein darstellendes Tun des Menschen, in dem Identisches erzeugt wird, ist der Raum, in dem es zur Begriffsbildung des Menschen kommt. denn wo Begriffe gebildet werden, die den Charakter der Allgemeinheit an sich haben, wird nicht ein Einfluss ausgeübt auf etwas Äußeres, sondern etwas Äußeres wird in seiner eigenen Art zur Darstellung gebracht, aber so, dass das wahrnehmende, auffassende, begriffsbildende Subjekt über der Bildung des Begriffs sich selber aufhebt und zur Uninteressantheit herabsetzt. Wer den Begriff gebildet hat, wer im Grunde den Lehrsatz des Euklid erstmals aufgeschrieben hat, ist völlig uninteressant. Jedes vernünftige Wesen, das einigermaßen die Voraussetzungen der geometrischen Begriffsbildung sich angeeignet hat, ist in der Lage, den Lehrsatz des Euklid neu zu bestimmen, neu zu denken, so als wäre er noch nie gedacht. Man braucht den Namen Euklid nicht, um die Wahrheit des euklidischen Lehrsatzes zu kennen. Das ist der Moment der Identität dabei. Von diesem symbolisch identischen Handeln und Verhalten wäre dann zum Schluss schließlich noch, also das erste wäre das, die allgemeine Begriffsbildung oder das Denken. Das andere, das individuelle, symbolische Handeln, ist dasjenige, was eben, wie vorhin schon gesagt, im ästhetischen Feld zur Darstellung kommt, aber charakteristischerweise hebt Schleiermacher hier nicht auf den Raum der Kunst ab, sondern hier wird ihm das Feld der Religion wesentlich. Denn in den Religionen handelt es sich um symbolische Manifestationen von höchst individuellen Erlebnisgehalten, die in keiner Weise eine Verallgemeinerung und Übertragung vertragen. Wo es zum religiösen Erleben kommt, handelt es sich allemal um unauswechselbare Wirklichkeit und um unwiederholbare, nicht übertragbare Wirklichkeit. Es handelt sich allemal um ein ursprüngliches Erleben, das gewissermaßen wie am ersten Tag der Schöpfung selber auf den Plan tritt und in keiner Weise aus irgendwelchen Zufälligkeiten und Kontingenzen dieser Welt hergeleitet werden kann. Diese vier Gebiete haben in der nächsten Perspektive zur Konsequenz, dass sich auf jedem dieser Gebiete ein bestimmter sozialer Organismus herausbildet und diese vier, aus den vier Bereichen des sittlichen Lebens hervorwachsenden Formen der Vergesellschaftung menschlichen Lebens bilden insgesamt das höchste sittliche Gut, das die Menschheit in ihrer Entwicklung anzustreben hat. Diese vier Formen der Vergesellschaftung menschlichen Lebens sind zugleich vier Weisen der Einheitsstiftung von Geist und Natur, das heißt aber vier Formen des Erwirkens und des Erarbeitens dessen, was Schleiermacher Kultur nennt. Kultur als die gelingende und gelungene Verbindung von Sinn und Sein, von Begriff und Gegenstand, von Geist und Natur. Die Natur, die vom Geist durchdrungen ist, ist als Kultur ebenso zu verstehen wie der Geist, der in der Natur sich materialisiert hat. Materialisierung des Geistes durch die Natur, Spiritualisierung der Natur durch den Geist, das sind die Bewegungen und die Prozesse, die in Verwirklichung dieser vier Vergesellschaftungsformen zu erzielen sind. Und diese vier Vergesellschaftungsformen sind auf dem Gebiet des Verkehrs der Staat. Arbeitsteilung und Tausch bedürfen der rechtlichen Regelung, bedürfen des Gesetzes. Der Staat ist seinem Wesen nach der Staat des Rechtes, der für diesen Austausch, für diese Kommunikation Sorge trägt und die Rechtmäßigkeit, die Regelmäßigkeit gewährleistet. Auf dem Gebiet des Eigentums ist das Verhältnis nicht das der Vorschrift und der Norm, sondern das des freien Umgangs, der freien Geselligkeit, wie Schleiermacher sagt. Eine etwas vage Formulierung und er hat diesen Bereich auch nicht näher ausgeführt. Zweifellos hat er dabei aber gedacht an die gesellschaftlichen Umgangsformen, wie sie in dem gehobenen Bürgertum Berlins in der damaligen Zeit gepflegt wurden. Der Salon war zweifellos so etwas wie das Muster der freien Geselligkeit, das Schleiermacher vorschwebte, als er auf diesen Bereich der Vergesellschaftung Hinblick nahm. Und die beiden anderen Formen, auf den symbolischen Feldern, sind die Schule und die Akademie als diejenige Art der Vergesellschaftung von Menschen, in deren Vollzug es zur Bildung des allgemeinen Wissens als der identischen Symbolisierung kommt, und das vierte schließlich die Kirche, wo es zur individuellen Symbolbildung kommt, innerhalb einer Gemeinschaft, die auf Frömmigkeit bezogen ist. Aus diesen vier Gesellschaftsformen wächst das eine Gut der Kulturgesellschaft, der Menschheit zusammen, und jede dieser Gemeinschaften hat ihren spezifischen Beitrag zur Erstellung der Kulturmenschheit beizutragen. Also auch die Kirche, also auch die Theologie, die der Verdeutlichung des Wesens der Kirche und der rechten Ausübung ihrer Funktion zu dienen hat. Von vornherein, darüber muss man sich im Klaren sein, steht der Begriff der Theologie Schleiermachers unter dem Prinzip des wirkungsvollen und konstruktiven Beitrags von Kirche und Theologie zur Konstitution der Kulturgesellschaft der Menschheit. Einer Kulturgesellschaft, die, in der die Kirche verbunden ist mit dem Staat, mit der Schule und mit so etwas wie einer freien Geselligkeit. Ohne dass es dabei zu Ersatzhandlungen kommen könnte, niemals kann der Staat die Funktion der Kirche übernehmen oder umgekehrt, sondern jede dieser vier Gesellschaftsformen menschlichen Lebens hat ihre je eigentümliche, spezifische, unübertragbare Funktion. Und alle vier müssen zusammenwirken, damit das gemeinsame Ziel des höchsten Gutes des sittlichen Lebens der Menschheit erreicht werden kann. Das bedeutet, dass bei Schleiermacher von vornherein Kultur unter der Bedingung, Theologie unter der Bedingung der Kultur steht. Wenn es jemanden gibt, der tatsächlich Theologie als Kulturtheologie im Begriff konstruiert hat, dann ist es Schleiermacher gewesen in seiner Zusammenordnung von philosophischer Ethik und christlicher Theologie, und den Grundriss hat er in seiner kurzen Darstellung von 1811 geliefert. Hier wird die Theologie als die Theorie des Kulturprotestantismus unüberhörbar zur Darstellung gebracht. Ein Schlüsselparagraph aus diesem Werk ist der Paragraph 22, wo Schleiermacher ausdrücklich hervorhebt, es müsse nachgewiesen werden, die unbedingte Notwendigkeit von so etwas wie religiöser Gemeinschaft oder frommer Gemeinschaft für die Entwicklung des menschlichen Geistes. Unter der Bedingung der Nützlichkeit und der Notwendigkeit von Kirche und Theologie für die Entwicklung des menschlichen Geistes aus seinem Naturzustand in seinen kulturellen Endzustand, unter diesem Aspekt allein, kann die Theologie in der Öffentlichkeit und vor dem öffentlichen Bewusstsein gerechtfertigt und legitimiert werden. Aber so nun wiederum, dass diese Theologie nicht einfach als eine isolierte Größe auftreten könnte, sondern im Hinblick auf die eigentümliche symbolisierende Tätigkeit, die in der Kirche ausgeübt wird, ist die Theologie, ist die Religion durchaus verbunden mit der anderen symbolisierenden Tätigkeit, nämlich mit der Wissenschaft. Ohne dass Religion und Wissenschaft, Religion und Philosophie identisch wären, hängen beide doch auf diesem Sektor, in dieser Hinsicht, miteinander zusammen, sofern beide eben symbolbildende Tätigkeiten sind. Die eine identifizierend, die andere individualisierend. Und von daher ergibt sich denn auch für die auf die Religion reflektierende Theologie die Möglichkeit und des Weiteren die Notwendigkeit, sich Anleihen zu machen aus und in dem Bereich der reinen Wissenschaft, die christliche Theologie, wiewohl sie positive Wissenschaft ist, beginnt nicht mit sich selbst und bei sich selbst, sondern sie beginnt mit Lehnsätzen aus der Philosophie. Notwendigerweise mit Lehnsätzen aus der Philosophie. Zunächst mit Lehnsätzen aus der Ethik, wenn anders sie es zu tun hat mit einer, wieder einem Phänomen vom Gemeinschaftsleben, Kirche. Und sie beginnt auf der zweiten Ebene und setzt fort die Anleihe mit Lehnsätzen aus der Religionsphilosophie, sofern sie es nicht mit beliebiger Gemeinschaft oder Gemeinschaft im Allgemeinen zu tun hat, sondern mit frommer Lebensgemeinschaft. Das aber ist, auf dieses Gebiet zu reflektieren, ist Sache der Religionsphilosophie. Und erst danach beginnt allmählich die Philosophie auf ihr eigentliches Thema zu sprechen zu kommen. Und das geschieht mit der Fundamentaltheorie der Theologie, und diese Fundamentaltheorie wird von Schleiermacher als philosophische Theologie, als erster Teil der positiven philosophische Theologie in Rechnung gestellt. Philosophische Theologie ist nicht eine Theologie, die ihrer Natur nach zur Philosophie gehören würde, sondern philosophische Theologie ist durchaus Element der positiven christlichen Philosophie. Aber in dem Sinne hat sie noch als philosophische zu gelten, weil es in ihr darum geht, das eigentümliche Wesen des Christentums auf einen Begriff zu bringen, was aber nur gelingen kann, wenn erstens der Allgemeinbegriff von Frömmigkeit erhoben worden ist, wie er in der Religionsphilosophie entwickelt wird, und zum anderen dieser allgemeine Begriff von Frömmigkeit und Religion in sich selbst, in seiner Mannigfaltigkeit der Typen, differenziert ist und darunter auch ein solcher Typus im Begriff entwickelt worden ist, der im Vergleich mit dem empirisch vorfindbaren Material des Christentums sich als genau auf dieses empirische Material passender Typusbegriff ausweisen lässt. Per kritischer Methode. Genau hier würde es stattfinden, was er für die Theologie im Ganzen fordert, erstmals erprobt stattfinden, die Handhabung jener kritischen Methode, die ableitet innerhalb des Reichs des reinen Begriffs einen spezifischen Allgemeinbegriff, also nicht beim generischen stehen bleibt, und diesen spezifischen Allgemeinbegriff gewissermaßen am Material der Erfahrung entlang bewegt, bis eine möglichst große Affinität zwischen dem deduzierten Begriff und dem vorliegenden, empirisch aufgefundenen Material entdeckt werden kann und dann diese Fäden vorsichtig gesponnen werden zwischen dem Konkreten auf der einen und dem generell Abstrakten auf der anderen Seite. Das ist die eigentümliche Funktion, die zunächst in der philosophischen Theologie zu treiben ist, in dem ersten Teil derselben, die von ihm auch Apologetik genannt wird. In der Apologetik, also im ersten Teil der philosophischen Theologie, geht es um die Ausmittlung des Wesens des Christentums im Unterschied zu allen anderen möglichen historischen Religionsarten. Und im zweiten Teil der philosophischen Theologie, in der Polemik, handelt es sich nun darum, von diesem gewonnenen Wesensbegriff den rechten kritischen Gebrauch zu machen im Verhältnis zu dem faktischen, vorfindlichen kirchlichen Christentum in Vergangenheit und Gegenwart. In der Polemik wird gewissermaßen aus dem Wesensbegriff des Christentums das kritische Instrument zur Beschneidung von Wildwuchs in der Empirie des kirchlichen Christentums. Wo es hier zu wesensfremden Wucherungen kommt, muss die Theologie in kirchenleitender Funktion die notwendigen Operationen vornehmen, und wenn es zu Mangelerscheinungen kommt, muss sie dann in derselben Weise gewissermaßen mit Diätverordnungen diesen Mängeln wieder aufhelfen. Das ist die Funktion, die mit der philosophischen Theologie als dem Grundteil, als dem Hauptbestandteil der christlichen Theologie als positiver Wissenschaft es zu tun hat. Von dieser philosophischen abgehoben sind noch die beiden anderen Teile, nämlich die historische Theologie, Und sie umfasst sowohl die Zeit der Entstehung des Christentums, als auch die Zeit der Ausbreitung und die Zeit des Bestandes, des gegenwärtigen Bestandes. Demzufolge umfasst die historische Theologie, als das eigentliche Korpus der Theologie nach Schleiermacher darstellt, umfasst die exegetischen Disziplinen, im Wesentlichen eigentlich nur die eine exegetische Disziplin, denn ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Dokumenten des Christentums, nämlich dem Dokument des Neuen Testamentes, und dem Dokument des Judentums besteht bei aller historischen Kontinuität nicht. Man kann von historischer Kontinuität zwischen Altem und Neuem Testament sprechen, aber dann muss man mindestens genauso kräftig und energisch die sachliche Diskontinuität hervorheben. Das Christentum ist nicht die Nachfolgeorganisation des Judentums und nicht aus dessen Wurzeln herzuleiten, sondern sie ist dem Judentum, das Christentum gegenüber, so fremd wie jedwedem Heidentum. Das ist die Position, die hier von Schleiermacher prägt wird. Das Judentum ist dem Christentum ebenso fremd wie der Zeus-Kult. Da gibt es gar keinen Unterschied. Und deshalb hier Kontinuitäten der Lehre herstellen zu wollen, ist im Grunde die Einführung des Verderbens in die Theologie des Christentums und dann auch in die Wirklichkeit des Christentums. Das nächste wäre die Kirchengeschichte als der zweite Teil der historischen Theologie, und hier wird auf die Entwicklung eigentlich der Lehre und der Ordnung des Christentums in der Vergangenheit geachtet, um dann den dritten Teil schließlich in die Gegenwart einzubringen. Und dieser dritte Teil der historischen Theologie heißt bei Schleiermacher Dogmatik und Statistik. Die Dogmatik ist bei Schleiermacher eine historische Disziplin und nicht zu verwechseln mit der philosophischen Theologie. Denn die Dogmatik hat es nicht mit nichts anderem zu tun, als mit der Konfrontation dessen, was eine fromme Gemeinschaft als ihr Selbstverständnis im Bekenntnis darlegt und wie sie sich de facto in ihrer Lebenswirklichkeit zur Erscheinung bringt. Es gilt in der Dogmatik, diese lehrmäßige Einheit zur Darstellung zu bringen, damit dann auch die Vergleichung erfolgen kann mit der kirchlichen Realität. Die dogmatische Idealität und die klerikale Realität müssen in diesem letzten Teil der historischen Theologie miteinander in Vergleich gesetzt werden, wobei im einen Falle der dogmatische Aspekt überwiegt, im anderen Falle der erfassende, empirisch registrierende, der statistische Aspekt. Und der dritte Hauptteil der Theologie im Ganzen, dann auch die Vergleichung erfolgen kann mit der kirchlichen Realität. Die dogmatische Idealität und die klerikale Realität müssen in diesem letzten Teil der historischen Theologie miteinander in Vergleich gesetzt werden, wobei im einen Falle der dogmatische Aspekt überwiegt, im anderen Falle der erfassende, empirisch registrierende, der statistische Aspekt. Und der dritte Hauptteil der Theologie im Ganzen, nach dem philosophischen und dem historischen Teil, ist schließlich die praktische Theologie. Hier geht es schon unmittelbar darum, nicht nur die bestehende Kirche in ihrer Gewordenheit zu begreifen und zu verstehen, sondern diese kirchliche Gewordenheit auch als eine werdende Größe in der Geschichte zur Geltung zu bringen, als eine werdende Größe, die der Anleitung und der Führung und Anweisung bedarf. Und um diesen Aspekt des Werdens, nicht der Gewordenheit, sondern des Werdens kirchlicher, christlicher Gegenwart, um diesen Aspekt muss sich die praktische Theologie bemühen. So wie die philosophische die Wurzel der Theologie ist, also einer positiven Wissenschaft, so ist die praktische Theologie die Krone der Theologie im Ganzen. Und in ihr wird eigentlich der Zweck der ganzen Theologie auch akut formuliert. Denn alle Bemühung um das Wesen einer positiven Religion kann nur darauf zielen, dass dieses Wesen auch in gebührender Form in der geschichtlichen Wirklichkeit zur Durchsetzung und zur Erscheinung gebracht wird, was eben die Aufgabe speziell der Kirchenleitung im weitesten Sinne des Wortes ist, worunter eben nicht nur Konsistorialräte zu verstehen sind, sondern Kirchenleitung ist in erster Linie das geistliche Amt, das in der Kirche ausgeübt wird durch Predigt und Sakrament. Das ist Kirchenleitung. Und die das tun, die bedürfen dieser Hinblicknahme auf das Wesentliche, damit sie bei der Wirklichkeit das Zufällige und Belanglose nicht zu dem Wesentlichen erheben und das Wesentliche hintanstellen. Mit diesem Programm, das Schleiermacher oftmals, insgesamt 12-mal, während seiner Universitätstätigkeit vorgetragen hat, mit diesem Programm hat Schleiermacher für die Theologie im ganzen 19. Jahrhundert eine Forderung aufgestellt, die nicht nur von ihm selbst nicht eingelöst worden ist, sondern auch in der Folgezeit nicht wahrgenommen worden ist in ihrem ganzen Umfang. Es gibt kein System der Theologie, insofern ist es eine noch unabgegoltene Aufgabe, ein unabgegoltener Auftrag aus der Frühzeit des 19. Jahrhunderts bis in die Spätzeit des 20. eine systematische Explikation dieses Grundbegriffs von Theologie zu leisten, wie er von Schleiermacher versucht worden ist. Es ist nicht gelungen, dieses System nach allen Seiten auszuführen. Es hat nur zu fragmentarischen Realisierungen gereicht, bei Schleiermacher wie bei seinen Nachfolgern. Diese fragmentarischen Teile und Elemente sind zwar erstaunlich klar noch bezogen auf das Grundmuster. Dennoch ist unverkennbar, dass diese einzelnen Teile nicht ganz nahtlos, auch bei Schleiermacher nicht, nicht ganz nahtlos sich zusammenfügen lassen, sondern es entstehen sehr schnell dann auch Inkonsistenzen und Grenzverschiebungen und Grenzüberlagerungen, die es notwendig machen würden, diese einzelnen Teile noch einmal unter dem Gesichtspunkt des Ganzen zu überarbeiten und umzuformen. Dennoch wird man sagen dürfen, dass das dritte große Hauptwerk von Schleiermacher mit einer erstaunlichen Konsequenz diese Ideen von 1811 aufnimmt und in dem Rahmen, der ihm gesteckt ist, auch zum Austrag bringt. Es ist dies der christliche Glaube, die Dogmatik Schleiermachers, die er in erster Auflage 1821-22 in zwei Bänden veröffentlicht hat und die in zweiter Auflage 1830-31 erschienen ist. Dieses Hauptwerk, theologische Hauptwerk Schleiermachers, ist in der Ausgabe etwa von Rädiger zugänglich, wobei im Allgemeinen zugrunde gelegt wird, nicht die erste Auflage von 2021, sondern die zweite Auflage von 1830-31, wo schon gewisse kritische Bedenken, die gegen ihn, gegen Schleiermacher geäußert worden sind, von ihm aufgenommen wurden und entweder korrigiert, zurückgewiesen oder polemisch abgebogen worden sind. Und in dieser Glaubenslehre, in dieser Dogmatik, lässt sich sehr genau verfolgen, wie er sie ganz und gar im strengen Sinne seiner Darstellung als eine historische Disziplin handhaben möchte. Der Vergleichspunkt, die Vergleichsgröße, die er ausdrücklich heranzieht, sind die symbolischen Bücher der evangelischen Kirchen in Deutschland. Auf ihrem Hintergrund und vor ihrem Hintergrund bemüht er sich, diese disparaten Einzelaussagen der Bekenntnisse aus dem Grundverständnis und einheitlichem Gesamtverständnis christlicher Frömmigkeit systematisch zusammenzufügen und als eine einheitliche, einheitlich gemaserte Gestalt zur Darstellung zu bringen. Die Systematik ist überwältigend in diesem Buch und man kann es gut verstehen, dass seitdem immer wieder systematische Theologen fasziniert von dieser inneren Konsistenz das gewissermaßen zum Ideal ihrer eigenen Systematik erhoben haben. Ich erinnere mich noch, wie Hans-Joachim Iwand, der nun wahrhaftig kein Architekt des systematischen Denkens war, sondern sehr viel eher das Spontane, fast Aphoristische geliebt hat, wie er immer von Schleiermachers Glaubenslehre sagte, das ist eine Dogmatik, so müsste man sie eigentlich schreiben können. Dieser große Entwurf, diese Durchsichtigkeit und Luzidität, die aufruht auf einem sehr klar entwickelten und entworfenen Grundbegriff. In dieser Glaubenslehre geht eben Schleiermacher konsequent aus, gemäß dem Programm von 1811, von den drei Gebieten, aus denen Lehnsätze für die Dogmatik gezogen werden müssen. Denn in der Dogmatik genügt es nicht nur, die Lehnsätze aus der Philosophie zu übernehmen, sondern in der Dogmatik müssen auch Lehnsätze aus der philosophischen Theologie, also aus dem ersten Top-Teil der Theologie übernommen werden. Denn die Dogmatik kann nicht sich ausbilden und darstellen, ohne dass sie einen eindeutigen, klaren Begriff vom Wesen des Christentums übernimmt. Diesen Begriff vom Wesen des Christentums, aber den kann sie sich nur vorgeben lassen von der Apologetik als dem ersten Hauptteil, dem positiven Teil der philosophischen Theologie. Deshalb trägt dann auch Schleiermacher in seiner Einleitung diese drei Ketten von Lehnsätzen vor. Die Lehnsätze aus der Ethik, die Lehnsätze aus der Religionsphilosophie und die Lehnsätze aus der Apologetik, um dann von diesem gediegenen Begriff des Wesens des Christentums aus die Entfaltung der Glaubenslehre im Ganzen vorzunehmen. Im Mittelpunkt steht dabei die Definition des Christentums als einer monotheistischen Glaubensweise, die, wie er hinzufügt, in teleologischer Richtung gebildet ist und die sich von allen anderen vergleichbaren, für teleologisch könnte man auch sagen, moralisch oder ethisch, also eine ethische, monotheistische Glaubensweise, die sich von allen anderen ähnlichen Glaubensweisen monotheistischer, ethischer Art dadurch unterscheidet, dass sie das Bewusstsein von der Erlösung durch Jesus von Nazareth zum unausweichlichen und unverzichtbaren Ursprungsdatum ihrer selbst hat. Deshalb die Kurzfassung von ihm auch: Christentum ist seinem Wesen nach die Religion der Erlösung durch Jesus Christus als die individuelle Konkretion einer monotheistischen, ethisch ausgerichteten Frömmigkeit. Von dieser Grunddefinition geht nun Schleiermacher aus, um wiederum aus den einzelnen Elementen dieser Definition und aus sonst nichts die großen systematischen Hauptpartien seiner Glaubenslehre vorzuführen. Entgegen meiner Absicht bin ich jetzt nicht mehr dazu gekommen, Ihnen das vorzuführen, was vielleicht nicht ganz ein Schade ist. Und dann entfällt jedenfalls die Tatsache, dass die Gegenüberstellung von Schleiermacher und Hegel mit der Gegenüberstellung des vergehenden und des anfangenden Jahres koinzidiert, was nicht ganz im Sinne der Vergleichung liegen sollte. Deshalb hat es vielleicht das Gute an sich, dass ich jetzt hier nicht fertig geworden bin, dass ich im neuen Jahr mit der Glaubenslehre von Schleiermacher noch einmal beginnen kann, zumal eben Hegel auch auf diese Veröffentlichung mit der bittersten Ironie und mit der größten Trobheit, die man sich vorstellen kann, reagiert hat. Er hat Schleiermacher mit seiner Theologie im Grunde schon seit 1799 im Visier gehabt, als er die Reden veröffentlichte, die nicht nur den Missmut Hegels erregten, sondern bekanntlich auch bei Goethe nicht allzu gut ankam. Er schreibt, was am Ende übrig geblieben sei nichts anderes als eine gesunde, fröhliche Ablehnung. mit den Reden habe er nichts anfangen können. Schlegel hat sich übrigens ähnlich geäußert. Fichte nannte es verworrenen Spinozismus. Und Hegel hat Schleiermacher 1802 im kritischen Journal den Vorwurf des leeren, eitlen Subjektivismus gemacht, indem Schleiermacher mit Jacobi auf verheerende Weise übereinstimmt. Und an diesem Urteil hat sich in 20 Jahren für Hegel nichts geändert. Nachdem 1821-22 die Glaubenslehre von Schleiermacher erschienen war, quittierte ihm Hegel dieses Werk in der Vorrede zur Religionsphilosophie von Hinrichs, einem älteren Schüler von Hegel, in der Vorrede damit, dass er ihm bescheinigte, wenn seine Bestimmung von Religion gelte, dass nämlich die Frömmigkeit im unmittelbaren und Selbstbewusstsein und also im Gefühl der schlechten Abhängigkeit besteht, dann sei wohl der Hund der beste Christ. Denn er hätte nichts anderes als dieses Abhängigkeitsgefühl. Also grober konnte man es wohl kaum sagen, als es Hegel damals formuliert hat. Und das hat auch dann entsprechende Wirkungen gezeigt. Das Verhältnis der Kollegen in Berlin, und dies nicht sehr herzlich war, ist dann nach gerade vereist, bis zum Ende ihrer Tätigkeit in Berlin. Dieses äußerliche Urteil verweist allerdings, meine ich, auf einen sehr viel schwerwiegenderen inneren Widerspruch und Gegensatz, in dem Miteinander von Hegel und Schleiermacher nichts Geringeres geraten ist, als die Definition des Christentums als Religion. Und das müssen wir uns eigentlich in diesem Gegensatz von Hegel und Schleiermacher verdeutlichen, dass in diesem Widerspruch der unversöhnte und unversöhnlich anscheinend unversöhnliche Gegensatz aufgebrochen ist in der Bestimmung des Christentums als vollkommene oder absolute Religion. Indem beide diesen Gedanken zu verfolgen trachteten, sind beide zu absolut widersprechenden Ergebnissen geraten. Und das könnte immerhin das Signal dafür sein, dass eigentlich wie Menetekel über die Theologie des weiteren 19. Jahrhunderts hätte stehen müssen von den abenteuerlichen Versuchen.